Las Vegas is the home of the largest concentration of tipped workers anywhere in the country, anywhere in the world, actually. And thanks to our tax cuts this week, thousands of Nevada waiters, waitresses, casino dealers, bartenders, bellmen, barbers, caddies. So I love those caddies. They're very good if you have the right caddy. And valets received the biggest tax refunds of their entire lives. And you see it. And I just want to say you're welcome. You're welcome.
Tina, was hören wir da?
Das ist der Donald Trump in Las Vegas vor ein paar Tagen, also vor einer Woche genau gesagt, am Tax Day, also vom Tag der Steuern. Und er sagt da, dass er die Steuern auf Trinkgelder aufgehoben habe. Und das ist natürlich in Las Vegas mit seinen Casino und der Unterhaltungsindustrie besonders wichtig.
Es ist Mittwoch, der 22. April 2026 und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Es freut mich, Tina Kempin-Reuter in Birmingham, Alabama zu begrüßen. Tina ist Politikwissenschaftlerin, sie lehrt und forscht an der University of Alabama at Birmingham. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort international vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Tina.
Hoi, Christoph.
Wir haben es am Anfang gehört, kürzlich war Tax Day in den USA. Das ist der Tag, wo man die Steuererklärung einreichen muss. Tina, ich hoffe, du hast das auch gemacht.
Ja, klar, selbstverständlich. Also bei uns ist eben der Tax Day immer am 15. April und da muss man, wie gesagt, die Steuererklärung eingereicht haben. Und für viele Amerikaner ist der Tax Day mit Stress verbunden, aber auch mit Vorfreude, weil wer zu viel Steuern im Voraus zahlt, kommt nämlich etwas zurück. Also bei uns ist es so, dass die Steuern direkt vom Gehalt abgezogen werden. Und darum, je nachdem, wie viel man vorher eingezahlt hat, kommt man da einen schönen Batzen zurück über.
Wir wissen, dass der Donald Trump die Steuern gesenkt hat. Hast du als Professorin vom Trump seiner Steuersenkungen profitieren können?
Ja, er hat ja im Juli 2025 das Steuergesetz unterzeichnet. Also das ist ein Teil von dieser One Big Beautiful Bill Act, den wir ja auch schon besprochen haben. Und jetzt ist es eben wirksam geworden. Und er hat damit die Steuersenkungen von 2017 verlängert und neue Abzüge dazu gebracht. Also auch unsere Familie hat können profitieren. Wir haben einen Refund bekommen und darum haben wir also etwas zurückbekommen. Es ist aber deutlich weniger gewesen, wie der Trump versprochen hat. Er hat ja gesagt, das Jahr sei die grösste Steuerrückerstattungssaison in der Geschichte der USA.
You're going to get a lot of tax refunds, with the average refund expected to be over $1,000 higher than it has been at any time.
Das ist Donald Trump während der Regierungssitzung.
Ja, und da sagt er eben, dass alle bis zu $1,000 und mehr zurückbekommen werden. Die Realität sieht aber anders aus. Also im Schnitt sind bisher etwa $350 zurückgekommen. Und die grossen Gewinner sind eigentlich andere. Wir zahlen als Doppelverdiener ohne eigenen Betrieb sowieso viel Steuern, obwohl wir eigentlich nicht reich sind. Aber eben, das ist ja in der Schweiz auch ein bisschen so.
Trotzdem, also so wie es aussieht, ist nicht ganz alles schlecht beim Trump oder täuscht das? Ich meine, dass man Trinkgelder nicht muss versteuern, wie wir am Anfang gehört haben, ist ja eigentlich keine schlechte Idee, oder?
Ja, das klingt natürlich schon gut, aber es löst das Problem nicht, oder? Dass die Trinkgelder steuerfrei sind, das hilft natürlich Servicekräften und Hotelangestellten kurzfristig schon, weil netto mehr übrig bleibt. Aber das Hauptproblem von den tiefen Löhnen, das wird natürlich nicht gelöst. Also bei uns ist nach wie vor $7.25 pro Stunde als Mindestlohn und das ist nach wie vor ja ein Problem natürlich. Es gibt zwar vielleicht kurzfristig eine Entlastung, aber keine wirkliche Sozialreform. Und was man natürlich schon sieht, oder wir sind eigentlich kein Grossverdiener. Wir gehören aber, wenn man das dann anschaut, oder bei den Statistiken gehören wir zu den obersten 10% in Alabama. Und das zeigt natürlich, dass auch wenn wir jetzt uns nicht reich fühlen oder auch immer wieder sparen müssen für eine grössere Investition und so weiter, dass sehr viele Leute eigentlich wirklich von Paycheck zu Paycheck leben, also wirklich quasi nichts übrig haben am Ende des Monats. Und das ist natürlich besonders stark vertreten in einem Staat wie Alabama, der sehr arm ist.
Was sind das für Leute, die nicht vom Trump sein wunderschönen Steuergesetz profitieren können? Also die, die unten rausfallen?
Ja, also das sind Leute, die normale, Anführungszeichen, Job haben. Zum Beispiel, also, Henry Jackson, das ist bei uns die Schulhausanwärtin, also die Facility Managerin. Sie kann zum Beispiel überhaupt nicht davon profitieren. Vor allem auch, weil gleichzeitig Preise für Lebensmittel und andere Sachen steigen. Also, es ist auch, oder, wegen dem Iran-Krieg, ist jetzt das Benzin so viel teurer geworden und sie kann sich das Benzin kaum leisten, um zu arbeiten.
For traveling to my mom's, my daughter's house, and just other family members that I visit on a regular, it has stopped. Financially, I'm already struggling. And then to have to pay out even more money just for transportation to get around.
Was sagt da Facility Managerin Henry Jackson, Tina?
Sie sagt da, dass sie ihre Tochter und ihre Mutter nicht mehr besuchen, weil das Benzin so teuer sei und dass sie sowieso Mühe hätte mit dem Geld.
Du hast nicht nur mit dem Schulhaus oder respektive Uni-Abwartung geschwätzt, sondern auch mit deiner Programmmanagerin. Das ist Valentina Josephet. Valentina Josephet äußert sich zu den Lebensmittelpreisen, die ebenfalls viel teurer geworden sind, wie auch alles andere im Supermarkt in den USA.
Just everything's going up, but your pay. So cost of living. And then when you do get cost of living raises, it is not equivalent to the current economy. I believe we'll go to, we may get to a point of multiple generations living under one roof just to maintain. And it's okay, you know, because I believe in doing what you got to do to survive. No man left behind. It's just, to me, this is the worst I've seen the economy be in all my years of living.
Tina, was sagt da deine Programmmanagerin, Valentina Josephet?
Ja, sie sagt da, dass die Lebenskosten höher sind und dass auch der Teuerungsausgleich eigentlich nichts nütze. Dass es vielleicht so weit käme, dass mehrere Generationen unter einem Dach leben müssen, zum Überleben. Und das sei die schlechteste Wirtschaftslage, die sie in ihrem Leben je erlebt hätte. Also sie ist ein bisschen über 40 als Kontext.
Und Programmmanagerin Valentina Josephet macht durchaus ihre Regierung in Washington für die Entwicklung verantwortlich. Sie erwartet sogar, dass die Lebensmittel könnten knapp werden.
Do I need to start planting my own? Absolutely. Do I have time to do it? Absolutely not. Absolutely not. But that would be the wise thing, is to go ahead and start storing up. Mm-hmm. Do I feel like at some point we may hit a famine? Absolutely. Because of our current administration and the uncertainty of those who are in power making decisions for us. Yeah.
Sie sagt da, dass sie eventuell ihre eigenen Garten anpflanzen, dass sie aber keine Zeit hat dafür, aber das sei gescheitert, um einer Hungersnot vorzubeugen. Sie sagt auch, also, dass sie eben die Trump-Administration direkt dafür verantwortlich macht. Und sie ist eigentlich nicht die Einzige. Also ich habe auch Studierende, die wirklich Food Insecurity haben, also die nicht wissen, wo ihr das nächste Essen soll herkommen. Und auch haben fast ein Drittel der Amerikaner im letzten Jahr medizinische Termin abgesagt, weil sie sich Behandlung nicht haben können leisten. Also es ist wirklich eine schwierige Situation für sehr viele Amerikanerinnen und Amerikaner.
Dann trifft es also zu, dass Trump seine Steuersenkungen vor allem Steuersenkungen für die Reichen sind?
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, also wer schon viel hat, kommt noch mehr über. Also die reichsten, obersten 1% der US-Bevölkerung hat allein schon 117 Milliarden Dollar Steuersenkungen bekommen in 2026. Und 60% der Ersparnis gehen an die reichsten 20% der Haushalte gemäss dem Tax Policy Center, das ist ein Think Tank.
Der amerikanische Finanzminister, der Scott Bessent, sieht das anders. Er sagt, dass von den Steuersenkungen vor allem kleine Unternehmer, Gewerbler profitieren, die sogenannte Main Street, wenn er sagt, also alle.
It's been an incredible tax season. We have done more with less at the IRS. And as we can see, the economy was very strong. We are seeing growth across the board in all areas. And small business, Main Street are really the big beneficiaries. And this is what they don't want you to hear, that you know, Wall Street always does great. This administration is focused on parallel prosperity and bringing prosperity back to Main Street.
Tina, was sagst du dazu?
Der Bessent argumentiert da klassisch mit dem Begriff Main Street versus Wall Street. Also wie du gesagt hast, die kleinen Betriebe und lokale Wirtschaft gegen die Grosskonzerne und die finanzielle Elite. Und er hat schon recht, oder? Solche Massnahmen können wie mit den Trinkgeldern kurzfristig tatsächlich helfen. Aber die wichtigere Frage oder die grössere Frage ist nicht gelöst, oder? Die wichtige Frage in meinen Augen ist, wer profitiert am meisten? Und das ist dann eben die Wall Street und nicht Main Street. Und dazu gibt's noch eine Zahl. Also 88 grosse, profitable US-Konzerne haben 2025 null Bundessteuer gezahlt, trotz 105 Milliarden Dollar Gewinn. Also das ist gemäss dem Institute on Taxation and Economic Policy, also Non-Profit. Und die kleinen Unternehmen, die der Finanzminister Scott Bessent wollen, haben eigentlich nichts gewonnen. Also die mussten nach wie vor Steuern zahlen.
Du sagst, es können nur wenige profitieren. Konkret, wer sind die Amerikanerinnen und Amerikaner, die vom Trump seine Steuersenkungen so richtig profitieren?
Ja, die Superreichen, oder? Wie zum Beispiel der Elon Musk oder der Jeff Bezos und seine Frau Lauren Sanchez Bezos. Der Bezos ist ja der Gründer vom Online-Händler Amazon und der besitzt auch die Washington Post und baut Raketen für Weltraumflüge und aller Gattung andere Sachen. Oder auch der Peter Thiel, das ist ebenfalls ein Tech-Unternehmer und ein Milliardär deutscher Herkunft. Und der hat den Online-Bezahldienst PayPal gegründet und steht dem Vizepräsident J.D. Vance nahe und hat auch dann seine Karriere gefördert. Also das sind dann eben so Superreiche, die näher beim Donald Trump sind. Und die haben dann auch beim Trump in einer Amtseinführung, hat man die ja gesehen, und die haben den Trump im Wahlkampf unterstützt und kommen jetzt eben so etwas zurück über.
Aber eigentlich spielt ja für so Leute das Geld keine Rolle mehr, oder?
Ja, das sieht man auch daran, dass für gewisse Sachen absurde Summen gezahlt werden. Zum Beispiel Jeff und Lauren Sanchez Bezos ihre Hochzeit in Venedig oder auch für Wohnungen in New York City. Also letztens hat das Penthouse in New York ist für sage und schreibe 238 Millionen Dollar verkauft worden. Und das ist, hat New York Times berichtet und ich habe dann gesehen, das hat auch in den deutschen Medien die Runde gemacht. Und jetzt gerade zum Beispiel in New York, oder? Dort stand dann fast die Hälfte von den Wohnungen in den 7 höchsten Wohntürmen, also in den wirklich teuren Wohntürmen, stehen leer. Weil die meiste Zeit vom Jahr sind dann die Milliardäre gar nicht dort. Und sie funktionieren auch als Finanzinstrument oder als Statussymbol und nicht wirklich als daheim. Also es ist eine Wertanlage in Dollar, eine Absicherung gegen Inflation und politische Instabilität in anderen Ländern. Also wirklich so Luxusimmobilien als sicheres Investment. Und New York beherbergt natürlich die grösste Zahl von Milliardären. Es sind 154 Milliardäre mit einem Gesamtvermögen von fast 1 Billion Dollar.
Solche Nachrichten, die du jetzt geschildert hast, die auch New York Times offenbar aufgebracht hat, erregen solche Nachrichten noch Aufmerksamkeit?
Ja, sehr, weil 62% von allen New Yorkerinnen und New Yorker haben nicht genug Mittel, um in der Stadt angemessen zu leben. Es hat sehr viel Homeless in allen diesen Grossstädten, wo eben die Wohnungen so wahnsinnig teuer sind. Und man sieht heute auch, also, dass die Leute mit T-Shirt rumlaufen, die gegen die Milliardäre sind, also Anti-Bezos-Guerilla-Plakate in der U-Bahn oder Do-It-Yourself-Sticker-Kampagne von Everyone Hates Elon, Boykott-Aufrufe und so weiter und so fort. Und da hat jetzt auch der Bürgermeister, der neue von New York, der Zoran Mamdani, hat die Forderung von der Protest aufgenommen.
Was hat denn der Bürgermeister Mamdani jetzt vor?
Der Mamdani will Milliardäre höher besteuern und vor allem die, die eine Wohnung haben, die über 5 Millionen Dollar kostet, aber nicht permanent drin leben. Also so eine Art Zweitwohnungsinitiative. Also eine Pied-à-terre-Steuer, wie der Mamdani sagt.
Lass mal rein, was der New Yorker Bürgermeister, der Zoran Mamdani, da sagt zu seiner Steuer, die er erheben will für teure Wohnungen.
When I ran for mayor, I said I was going to tax the rich. Well, today, We're taxing the rich.
New York City Mayor Zohran Mamdani has announced a new pied-à-terre tax targeting the ultra-wealthy that own luxury secondary residences in the city.
This is an annual fee on luxury properties worth more than $5 million, whose owners do not live full-time in the city.
He alleged that this tax is expected to bring in $500 million annually.
It'll help fund things like free childcare, cleaner streets, and safer neighborhoods.
Also der Mamdani will mit der Pied-à-terre-Steuer jährlich 500 Millionen reinholen, um Kitas, saubere Strassen und mehr Sicherheit in den Quartieren zu ermöglichen. Und zudem hat er auch eine Forderung für eine Steuer von Milliardären. Das ist natürlich sehr publikumswirksam und mit einer symbolischen Geste kombiniert.
Was ist das für eine Geste gewesen?
Er hat bekannt gegeben, dass er, also der Mamdani und seine Frau Rama Duwaji, an dem Jahr nicht an der Met Gala teilnehmen. Das ist ein Affront. Met Gala ist eins von den gesellschaftlichen Höhepunkten der Stadt. Also ein Anlass in New York. Da kommen ganz viele Prominente, die Reichen, die Schönen. Und Bilder davon, also vor allem auf dem Red Carpet, sind ja auch immer überall zu sehen. Vor allem online und in der Klatschpresse. Und es geht eigentlich häufig darum, welche Dame jetzt wieder das auffälligste Kleid angelegt hat. Kim Kardashian ist ja da auch schon aufgefallen oder auch Politiker und so weiter. Und es ist sehr ungewöhnlich, dass der Bürgermeister von New York nicht dabei ist. Der ist nämlich sonst Stammgast bei der Met Gala und auch in gewisser Sinn der Host. Er hat seine Absage, also der Mamdani hat seine Absage damit begründet, dass er den Fokus auf der Erschwinglichkeit lege. Also vor allem darauf, dass eben, dass er die teuerste Stadt von den USA kann erschwinglich halten.
Lassen wir dem Bürgermeister Mamdani nochmal zu.
I don't think that we should have billionaires because frankly it is so much money in a moment of such inequality and ultimately what we need more of is equality across our city and across our state and across our country and I look forward to work with everyone including billionaires to make a city that is fairer for all of them.
Tina, was sagt der Mamdani?
Ja, das hat er in einem Interview im Jahr 2025 gesagt und es ist eigentlich genau die Begründung für seine Absage von der Met Gala. Er sagt da, dass sie keinen Milliardär sollen haben, weil es um unglaublich viel Geld gäbe und damit auch unglaublich viel Ungleichheit. Und es brauche mehr Gleichberechtigung in New York und zwar nicht nur in New York, sondern auch im ganzen Land. Und er arbeitet gerne mit allen zusammen, auch Milliardär, um eine gerechtere Stadt für alle zu schaffen.
Seine Absage hat also nicht wirklich überraschen
können. Nein, weil, wie gesagt, also die Met Gala ist für die Reichen, die Schönen. Es wird auch dieses Jahr gesponsert von einem Milliardär, Jeff Bezos, den wir ja auch schon besprochen haben. Und er und seine Frau, also Jeff Bezos und Lauren Sanchez Bezos, sind Ehrenvorsitzende von der Met Gala. Und man muss natürlich wissen, dass der Jeff Bezos ein Vermögen hat von 260 Milliarden Dollar. Also er kann sich das total gut leisten. Und für Hörerinnen und Hörer, die eventuell möchten teilnehmen, da sind noch die Eintrittspreise. Ein Ticket kostet 75.000 Dollar, ein Tisch gibt's ab 350.000 Dollar. Es ist ein Fundraiser, eigentlich eine Wohltätigkeitsveranstaltung für die Kostümabteilung an der Metropolitan Opera.
Aber Tina, 350.000 Dollar ist jetzt nicht so eine Sache. Soll ich ein Tischli reservieren für uns?
Du, das wäre doch noch etwas, oder?
Ja, und die Rechnung schicken wir an den Podcast-Chef, unserem lieben Kollegen Noah Fendt.
Der hätte sicher Freude.
Der hätte grosse Freude, jawohl. Wir könnten eine Live-Schaltung machen. Ernsthaft, ist das, was der Mamdani, der Bürgermeister von New York, davor hat, ein Phänomen von dieser doch speziellen Stadt New York oder geht das darüber hinaus?
Also in New York ist natürlich am augenfälligsten, aber es geht weit darüber hinaus. Also es ist eigentlich ein Problem im ganzen Land, wie wir ja vorher auch gehört haben von meinen Mitarbeitenden. Und die Forderung nach Steuern für Milliardäre gibt es auch an diesen No-Kings-Demonstrationen. Und an gewissen Orten wird die Forderung auch bereits umgesetzt. Zum Beispiel im Washington State hat man jetzt gerade 9,9% Steuer auf Haushalt mit mehr als 1 Million Dollar Jahreseinkommen verabschiedet. Und es gibt ähnliche Vorstöße in anderen Staaten, zum Beispiel Michigan, Rhode Island, New York, Illinois und auch in Kalifornien. In Massachusetts haben sie einen 4% Zuschlag auf Einkommen über 1 Million Dollar verabschiedet. Und das hat dem Staat 6 Milliarden Dollar eingebracht. Und Gegner von dieser Steuererhebung haben eigentlich gesagt, ja, dann werden sicher alle aus dem Staat weg. zügeln. Aber was es wirklich gegeben hat, ist eigentlich eine höhere Einwohnerzahl. Also das hat sich in dem Sinn nicht so bestätigt. Und generell, also wenn man das ein bisschen grösser anschaut im Land, also laut Pew Research, das ist so Opinion Polls, dort sind 6 von 10 Amerikaner und Amerikanerinnen befürwortet eigentlich eine Steuer auf Reiche und Unternehmen. Für 2026 gilt nach wie vor so Tax the Billionaires, also man soll die Milliardäre besteuern als politisches Schlagwort. Das ist eine Art Nachfolger von dem Affordability-Thema von 2025. Und das, wenn wir nochmal zurück zur Met Gala gehen, oder, das erinnert natürlich an die demokratische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez, die 2021 mit einem Kleid gekommen ist, wo drauf gestanden ist Tax the Rich. Sie ist dann gekommen und hat dann später, ist dann noch ein riesen Zeug gewesen. Also es hat natürlich Medienaufmerksamkeit gegeben, aber es ist dann noch ein Zeug gewesen, weil sie offensichtlich ihre Gala-Tickets nicht gezahlt hätte.
Ja, man wissen ja, die sind nicht ganz günstig. Wie auch immer. Wie haben die Milliardäre auf die Kritik reagiert?
Natürlich mit Pushback, einmal die meisten. Es ist jetzt wieder in reich zu sein und das auch zu zeigen. Also zum Beispiel der Investor Kevin O'Leary von Shark Tank hat argumentiert, dass Milliardäre Millionen von Jobs schaffen und dass sie auch ihr Vermögen zurückgeben, eben ihre Leistung werde nicht anerkannt und so weiter. Das hat er im Fortune Magazine gesagt im Februar. Und das hat etwas, aber die Schärfe zwischen Arm und Reich ist natürlich trotzdem immer weiter aufgegangen. Und das sieht man eben jetzt, dass es gibt auch eine neue Gegenkultur unter Milliardären. Also der Peter Thiel, von dem haben wir ja schon mal geredet, eben der Trump-Anhänger und Förderer vom Vizepräsident J.D. Vance, der schafft aktiv Draht, Milliardär vom Giving Pledge, also in Anführungszeichen, abzubringen. Der Giving Pledge, das ist ein Versprechen gsi von Gates, Buffett und Melinda French Gates 2010, wo sich Milliardäre unverbindlich, also freiwillig verpflichtet haben, mindestens die Hälfte von ihrem Vermögen zu spenden.
Und ist der Peter Thiel erfolgreich gewesen?
Also nach eigener Aussage hat er einige überredet, ihre Unterschrift zurückzuziehen, darunter auch der Elon Musk. Und er sagt, der Thiel sagt damit, also das Geld lande bei linken NGOs, die von Bill Gates ausgewählt worden sind. Es gibt aber auch Ausnahmen. Also Mackenzie Scott, das ist die Ex-Frau von Jeff Bezos, hat 2025 alleine 7,2 Milliarden Dollar an über 120 Organisationen gespendet. Also wir hoffen auch mit meinem Institut mal auf ihrer Liste zu landen. Das wäre natürlich
viel Glück, viel Glück.
Ja, danke. Also es ist fast zu gut, der Bezos, der eben die Met Gala gesponsert hat und damit Kulturprestige kauft, hat in seinem Leben weniger gespendet als seine Frau in einem einzigen Jahr. Und das ist jetzt nur ein konkretes Beispiel für das Thema Philanthropy as Image Laundering, also Philanthropie als Imagepflege. Und genau der Begriff, der in der Met-Gala-Debatte fällt.
Kommen wir jetzt nochmal zurück zum Trump seine Steuerkürzungen. Nämlich, offenbar fehlt ihm jetzt das Geld, das er früher noch durch Steuern eingenommen hat, respektive die USA eingenommen hat, weil er muss die Zolleinnahmen zurückzahlen, die er im ersten Jahr eingesammelt hat. Das hat offenbar ein Gericht beschlossen.
Ja, also mehr als 300'000 Unternehmen haben der US-Regierung zu viel an Zölle gezahlt. Und jetzt können sie ihr Geld zurückfordern. Und jetzt hat natürlich der Präsident ein Finanzierungsproblem. Also im Februar hat der oberste Gerichtshof die Einfuhrabgabe für unrechtsmäßig erklärt. Ist aber nicht klar gewesen von dem Entscheid, ob die US-Regierung das Geld auch zurückzahlen soll. Und jetzt hat aber der Internationale Handelsgerichtshof in New York Anfang März angeordnet, dass alle Importeure grundsätzlich Anspruch auf eine Rückzahlung haben. Und nicht nur die, die Klage gereicht haben. Also mehrere tausend Firmen, darunter auch FedEx, Toyota, Prada, Kawasaki und so weiter, haben rechtliche Schritte gegen die Regierung eingeleitet in den USA, um die zu viel gezahlte Zölle zurückzufordern.
Ja, aber nur woher soll denn Trump das Geld nehmen für die Rückzahlungen, jetzt wo die Steuereinnahmen weg sind, im schönen, wunderschönen, grossen Steuergesetz wegfallen?
Genau, also mit der Rückerstattung hat der Trump ein grosses Finanzierungsproblem. Er hat ja die Zölle ursprünglich damit begründet, dass dank ihnen sehr viel mehr Geld in die Staatskasse fließen würde, was dann die Steuerkürzungen soll decken. Und jetzt hat das amerikanische Finanzministerium im vergangenen Jahr 264 Milliarden Dollar an Zölle eingenommen, also mehr als dreimal wie im Jahr vorher. Und einen grossen Teil muss die Regierung eben, wie gesagt, jetzt zurückzahlen. Und das wird natürlich schwierig, weil das Geld für die Staatsausgaben benötigt wird und jetzt auch eben die Steuereinnahmen fehlen. Und dass die Reichen aber eben wieder müssen mehr Steuern zahlen, das halte ich im Moment für unwahrscheinlich.
Kommen wir zum Schluss. Du hast am Anfang gesagt, dass du zu den Privilegierten gehörst in Alabama. Gibt es so etwas wie Solidarität zwischen den Privilegierten und den weniger Privilegierten, die ja auch zu Wort gekommen sind?
Ja und nein. Also wir haben schon jetzt auch Initiativen, die wir vorher nicht hatten. Also zum Beispiel am letzten Samstag haben wir zu Morgen ausgegeben in einer relativ armen Teil von Birmingham. Und wir sind auch dran, dass wir so Community Gardens, also so kleine Gärten eigentlich aufbauen an verschiedenen Orten, Kirchen, Schulen und so weiter, damit die Leute einen Zugang haben zu frischem Gemüse und Früchten, weil das wirklich im Moment extrem teuer ist und auch sehr viele Leute wirklich auch keine Möglichkeit haben, in ihrem eigenen Quartier in einem Laden zu posten. Also wir bauen in dem Sinn schon sehr viel selber an und wir haben jetzt wirklich auch durch das Institut also einige Initiativen, wo wir versuchen, die Leute, die es im Moment wirklich schlecht geht, direkt zu unterstützen.
Tina, danke vielmals, bis dahin. Wir kommen zum Schluss zu unserer Rubrik Q&A, Sie fragen, mir antwortet. Wir haben heute eine Frage von Matthias Nepfer aus Bern. Der Matthias Nepfer möchte wissen, ob die Mörder von René Gut und Alex Preddy mittlerweile juristisch verfolgt werden. René Gut und Alex Preddy, wir erinnern uns, sind von ICE-Agenten bei den Protest gegen die Ausschaffung von Migranten in Minneapolis verschossen worden. Tina, weißt du da mehr?
Ja, also es gibt inzwischen erste juristische Schritte. Also der Bundesstaat Minnesota hat US-Bundesbehörden verklagt, weil nach Angaben von der Staatsanwaltschaft wichtige Beweise wie Einsatzunterlagen und Videomaterial und so weiter nicht vollständig rausgegeben worden sind. Damit sollen die Ermittlungen behindert worden sein. Also die Mord- oder Totschlagsanklage gegen die beteiligten ICE-Agenten gibt es nach dem aktuellen Stand aber noch nicht. Kurz gesagt, die Fälle sind juristisch nicht abgeschlossen, aber es wird ermittelt. Also strafrechtlich ist bisher noch niemand zur Verantwortung gezogen worden.
Tina, danke vielmals für die Antwort auf die Frage von Matthias Nepfer aus Bern. Falls Sie auch eine Frage haben, schreiben Sie uns, das freut uns. Unsere Mailadresse ist podcast@tamedia.ch. Tina, danke vielmals. Danke auch vielmals, dass du mit deinen Kolleginnen und Kollegen an der Uni hast können reden. Tschüss nach Birmingham, Alabama.
Tschüss auf Zürich und alles Gute.
Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika» am USA-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Sie finden uns auf den entsprechenden Websites und überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke vielmals fürs Interesse, bleiben Sie uns treu. In einer Woche unterhalte ich mich mit Charlotte Walser, unserer Korrespondentin in Washington D.C. Am Mikrofon in Birmingham, Alabama, ist Tina Kempin-Reuter. Für die Produktion verantwortlich ist Jackie Wechsler. Mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.